War schneller, okay, vielen Dank an Marco Liepe. So, dass wir jetzt starten würden mit dem ersten Block der ISRS-Überarbeitung. Das ist Top 10 der Agenda und als Vortragenden haben wir Kathi Beiersdorf.
Ja, vielen Dank, Georg. Wir haben das ja als Team vorbereitet, zusammen mit Thomas Schmutz und Marco Liepe. Und aus gegebenen Anlass und weil wir natürlich die Sozialthemen ohnehin immer bisher als letztes diskutiert haben, würde ich gerne erstmal an Marco geben, dass Marco sozusagen starten kann mit den S-Standards.
Genau, guten Morgen von mir. Ich teile mal meinen Bildschirm und werde ein bisschen zwischen verschiedenen Dokumenten hin und her switchen. Und um es noch ein bisschen spannender zu machen, würde ich mal den ISRS 1 von hinten anfangen. Mit dem Hintergrund auch, dass wir relativ schnell zur Adequate Wage Angabe kommen. Weil da haben wir unter Umständen nochmal eine Diskussion bzw. einen Vorschlag, wie man denn diese Angabe halt im Rahmen der von Null bzw. der zukünftigen Überarbeitung denn zu einer anderen Version überarbeiten könnte. Aber fangen wir erstmal an mit dem ISRS S1, genau. Und in der Gesamtschau ist erstmal festzustellen, dass unsere Anmerkungen an EFRAG, zumindest die wichtigsten Anmerkungen in unseren Augen, nicht übernommen werden. Also es gab kleine
Das bezieht sich jetzt auf die S-Standards, ne?
Genau, gut. S1.
Ja, okay.
Es geht um
ja,
S1.
Ja, okay.
Kleinere Anmerkungen werden übernommen, dazu werde ich dann noch kommen. Aber im Großen und Ganzen, im Gesamtbild muss man sagen, unsere Vorschläge wurden nicht berücksichtigt. Warum, wieso, weshalb wird teilweise aus Erläuterungen von SRV-Sitzungen oder vom Erfolgssekretariat ersichtlich, manchmal auch nicht. Ich würde jetzt versuchen, Kathi sagt dann wahrscheinlich irgendwann Stopp, so durch die Punkte durchzugehen, die nicht übernommen werden. Und ich werde dann nochmal darauf hinweisen, wo es denn doch nochmal Änderungen gab. Genau, von hinten angefangen, erstmal Incidents of Discrimination of Other Human Rights Incidents. Das sind hier Angaben, die auch auf die PAIs der SFDA abspielen. Und wenn hier von Incidents gesprochen werden, dann war es in derzeitigen ESZ1, waren es immer die Severe Incidents, auf die abgestellt wurde. Das war auch das gleiche Verständnis nach der SFDA. Und ja, dieses Wort Severe wurde halt gestrichen. Das haben wir auch in unserer Stellungnahme angemerkt, dass ja dann folgerichtig vermutlich eine Ausweitung der Berichtspflichten kommt, weil Inzidenz ist eine größere Gesamtmenge, zumindest beim ersten Lesen, als Severe Inzidenz. Jetzt muss man auch feststellen, naja, wenn man jetzt bei der Wesentlichkeitsanalyse spricht von Actual Negative Impacts oder Potential Negative Impacts, das ist ja dieser Schweregrad, diese Severity, in der Wesentlichkeitsanalyse zu berücksichtigen. Also das Ausmaß, Umfang und die Unabänderlichkeit eines Impacts spielen ja auch diesen Schweregrad rein. Und das ist ja die Severity und deswegen sind Incidents, wenn sie denn berichtet werden unter der Wesentlichkeitsanalyse, müssen sie ja irgendwie severe sein. Nichtsdestotrotz haben wir halt gesagt, ja Moment mal, wenn das jetzt hier auf die SFDA abspielt, da wird von Severe Incidents abgestellt, warum wurde das denn hier gestrichen? Und es ist erstmal festzustellen, es bleibt auch weiterhin gestrichen nach den Vorschlägen des EFRAG-Sekretariats und den Diskussionen. Allerdings wurde hier eine neue Application Requirement eingeführt, 38a für Paragraph 46a und b, Human Rights Incidents and Discrimination Incidents. Und da wird halt gesagt, unabhängig von dieser sowieso erfolgten Wesentlichkeitsanalyse, die auf Severe abstellt, naja, when assessing incidents to report under Paragraph 46a und b, the undertaking's assessment is primarily based on the severity of the impacts on its own workforce that is connected to the incidents. Also meines Erachtens hier nochmal eine Klarstellung. Nichtsdestotrotz, other considerations may include the magnitude of the financial effects that derive from the incidents. Also hier wird versucht, meines Erachtens nochmal ein bisschen klarzustellen, nochmal als ja, Kompromiss auf diese Diskussion, warum jetzt hier gestrichen wurde oder nicht und was der Sinn dahinter ist, hier eine neue AR einzufügen. Jetzt würde mich Ihre Meinung interessieren. Meines Erachtens ist unser Punkt immer noch valide, wenn das hier auf die SFDA abspielt und das eine derzeitige Anforderung ist, im ESRZ1 doch Severe hier wieder einzufügen und halt auf Severe Inzidenz abzustellen. Einfach weil dann einerseits die Kohärenz zwischen verschiedenen EU-Vorschriften besser gegeben ist, Und zweitens diese Severity ja eh schon vorher auch eine Rolle gespielt hat und auch weiterhin eine Rolle spielen soll. Und ob da diese neue AI jetzt so hilfreich ist oder nicht, das ist schon eine Verbesserung zum ursprünglichen Konsultationsentwurf, aber irgendwie, ja, noch nicht so richtig, finde ich, dass also nicht wirklich hilft, aber ist jetzt auch nicht der große Wurf und einfach, man sollte es belassen, was es vorher ist oder derzeit ist. Tanja.
Ja, couldn't agree more, Marco. Das ist tatsächlich nach wie vor ein sehr, sehr großer Druckpunkt. Wird zu unendlich vielen Diskussionen mit Prüfern und Prüferinnen führen, wie diese AR dann auszulegen sein wird. Und von daher, wenn man sich auf einen international anerkannten Standard und eine Definition berufen kann, ist mir nicht klar, warum man es nicht tut. Also klares Votum wieder für zurück zu alter Fassung. Und ein Fall von Verschlimmbesserung.
Ja, genau, dieses schöne deutsche Wort Verschlimmbesserung, glaube ich, wäre hier auch angebracht. Ja, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie aus dieser Board-Sitzung, obwohl Kerstin, ich glaube, du hattest gesagt, du warst da nicht dabei in den letzten Sitzungen. Also mich würde wirklich mal interessieren, diese ganze Diskussion mit Sevier, wieso jetzt raus und aber denn doch jetzt wieder mit einer neuen AI wieder drin oder überbetont.
Also ich weiß es auch nicht, Marco, aber manchmal führt das Sekretariat auch ein Eigenleben. Also lass es uns einfach wieder reinschreiben. Also ich bin dann natürlich auch dafür, dass es in der alten Fassung bleibt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Diskussion war.
Also fairerweise muss man sagen, es ist wirklich auch unglücklich, dass bei diesen ganzen Angaben zur SFDA wir noch mit einer SFDA-Konsultation rechnen in diesem Jahr, aber die ist noch nicht veröffentlicht und wer weiß, was das da wieder drin steht. Und bis dahin wird aber EFTAG wahrscheinlich sein Techniker Advice wieder an die Europäische Kommission geschickt haben. Und das alles im Sinne der Kohärenz ist auch unglücklich. Aber ja, also ich glaube bei diesem Punkt, also muss man erstmal feststellen, unsere Anmerkungen wurden nicht gehört und da wurde jetzt eine neue AA hinzugefügt, ob das jetzt der große Wurf ist. Möchte ich bezweifeln. Neuerer, größerer Punkt, den wir angemerkt hatten und der nicht berücksichtigt wurde bei Health und Safety Metrics. Also hier geht es vereinfacht gesagt um Angaben halt über Injuries, Accidents, Ill Health und Fatalities. Und mal ja, mal nicht, wird halt hier dann auf Recordable Accidents abgestellt, aber auch nicht immer. Also bei Accidents und Ill Health schon, bei Injuries und Fatalities nicht. Ja, und wir haben gesagt, so diese Daten sind halt, teilweise ist halt überhaupt erstmal schwer zu erheben, ob jetzt irgendwie ein Ill Health arbeitsbezogen ist oder nicht, aber okay. Und unsere Lösung war aber zumindest zu sagen, naja, bitte nur das berichten, was irgendwie subject to other legal recording and reporting requirements ist. Also, dass das irgendwie substantiiert ist und dass es da eh rechtliche, also nur das zu berichten, was eh berichtet werden muss, nach welchem auch immer berichteten Recht der jeweiligen Jurisdiktion. Das wäre eine ganz gute Lösung. Das würde auch für Klarheit schaffen, welche Exzidenz Health man jetzt berichten muss. Und das wäre eine sinnvolle Klarstellung unseres Erachtens. Das wurde nicht aufgenommen. Es gab eine geringfügige Anpassung im Glossary, was ja auch immer ein wichtiges Dokument ist, was nicht zu vergessen ist, wenn man sich da die themenspezifischen Standards anguckt oder die übergreifenden. Aber also in unserem Sinne gab es da auch keine, glaube ich, zufriedenstellende Anpassung. Und ja, also nach wie vor ist unsere Meinung, glaube ich, sollte immer noch kommuniziert werden, dass halt nur solche Injuries, Accidents, Ill Health und Fatalities berichtet werden sollten, die subject to other legal recording and reporting requirements ist. Weil dieses Recordable, das ist halt nicht durchgängig, wie gesagt. Und das hilft irgendwie auch nicht bei dem Verständnis nach, ist irgendwie erstmal alles recordable. Nur weil es recordable ist, ist es ja nicht vom Verständnis her auch berichtenswert oder sollte berichtet werden. Ja, hierzu Anmerkungen, wohl wissend, dass wir diesen Punkt ja auch schon im Rahmen der Konsultation angesprochen haben, dass es ja hier keine Veränderung gab, aber vielleicht auch nochmal eine neue Erkenntnis ihrerseits oder eine andere Auffassung dieser Problematik. Lass du schnell.
Ich würde das nur gerne nochmal unterstreichen. Das Stichwort Recordable ist eigentlich in der Arbeitssicherheitsrichtlinie oder Arbeitsschutzrichtlinie der EU anders definiert und hier overrulen die ESRS auf Level 2 eine Level 1 Gesetzgebung und das geht eigentlich nicht. Und das hat bei uns auch zu endlosen Diskussionen mit den Prüfern geführt. Also, Level 1 ist Level 1 und eigentlich muss man sich, wenn man den Begriff Recordable verwendet, auch an die Definition der EU-Richtlinie zur Meldepflicht halten. Ja.
Dann würde ich mal weitermachen mit wirklich jetzt einem wichtigen Punkt oder einem interessanten Punkt, weswegen wir diesen Top-S-Standard jetzt nochmal vorgezogen haben, nämlich Adequate Wages. Also nur nochmal zur Einordnung, kurz gesagt, bei unserer Stellungnahme haben wir gesagt, naja, es wird ein neues Living Wage Principle eingeführt, um diese Benchmark zu berechnen. Oder anders gesagt, also ein Adequate Wage, hier soll berichtet werden, ob man halt ein Adequate Wage zahlt. Was ist jetzt ein Adequate Wage? Naja, da soll man halt gucken, soll man erstmal einen Benchmark berechnen und diesen Benchmark halt in Bezug setzen zu den gezahlten Löhnen und damit soll man halt feststellen können, ob man adäquat Wage zahlt oder nicht und das dann berichten, vereinfacht gesagt. Wie berechnet man jetzt diesen Benchmark? Da gibt es dann verschiedene Logiken, ob jetzt innerhalb oder außerhalb der EU und dann wird manchmal ein Mindestlohn herangezogen oder jetzt nach den neuen Vorschlägen ein sogenannter Living Wage. Dieses Living Wage Principle haben wir halt gesagt, also lehnen wir eigentlich ab, das ist schwer zu berechnen, das ist auch ein relativ neues Prinzip, so da haben wir auf jeden Fall Bauchschmerzen. Zusätzlich kommt noch hinzu, jetzt bei gewissen Mindestlöhnen außerhalb der EU oder diesem Living Wage sollen noch gewisse ILO-Prinzipien berücksichtigt werden bei der Benchmark-Calculation. Und da haben wir auch gesagt, boah, das verkompliziert das noch und das ist wirklich eine komplexe Angabe. Schaut euch das bitte nochmal an, also wir lehnen das eigentlich ab. Ja, zuerst mal zum guten Aspekt. Dazu haben wir auch gesagt, da sollte oder bei dieser Benchmark-Berechnung außerhalb der EU sollte bei der Benchmark-Berechnung sollte der alle zwei Jahre neu berechnet werden. Das wäre auch eine ganz schöne, oder zumindest für Ersteller eine ganz schöne Belastung gewesen. Da haben wir gesagt, dieser Zwei-Jahres-Zyklus bitte raus. Der ist auch rausgenommen worden. Der Rest unserer Kommentierungen ist drin geblieben. Also dieses Living Wage-Prinzip, das ist immer noch drin. Und auch dieser Bezug auf ILO-Prinzipien ist zumindest größtenteils drin geblieben. Hier hat man teilweise entschärft, aber nicht in Gänze. Ja, und unseres Erachtens sind da unsere Punkte bei der Konsultation immer noch valide. So eine komplexe Angabe. Wahrscheinlich wird man sich hier auf externe Dienstleister stützen müssen, um diese Benchmark zum Vergleich berechnen zu können. Diese Dienstleister sind halt relativ teuer. Und ja, es wäre ganz sinnvoll vielleicht mal gewesen, war unsere Anmerkung zu vereinfachen, dass man mal eine zentrale Übersicht bekommen hätte von EU, von EFRAG, von wen auch immer, welchen Benchmark man jetzt für welchen Staat heranziehen soll. Da gab es wohl jetzt auch Gespräche mit ILO, ob man das irgendwie substanziell realisieren kann, aber das ist eher auf einer Wunschliste. Bis jetzt sieht es so aus, als müssen halt Unternehmen diese Benchmark-Analyse selber durchführen oder sich halt auf Dienstleister stützen. Erstmal Robert, bevor wir auch noch zum Punkt kommen, Kerstin bzw. ich nochmal ran können.
Ja, nur kurz, das ist eigentlich zu dem Punkt davor. Ich habe nämlich gerade in den VSME nochmal reingeguckt und da gab es ja jetzt im Juli die Empfehlung von der EU-Kommission und dort wird Recordable Work-Related Injury mit meldepflichtig übersetzt. Also das wird nicht mit berichtspflichtig übersetzt. Also das wollte ich nur einfach nochmal mitgeben. Also die Empfehlung, die offiziell übersetzte, spricht von meldepflichtig in der deutschen Version. Und im Englischen ist es aber recordable.
Also wir haben es ja so oder so, jedenfalls, dass es halt meldepflichtig ist oder berichtspflichtig. Und müssen wir dann wahrscheinlich auch mal gucken, was die Sprache sind. Aber das geht ja dann schon in die Richtung, die wir in unserer Stellungnahme angemerkt haben. Wäre halt gut, das im Glossary auch mal so hinzuschreiben. Das hat ja auch schon Klaus Huflag angemerkt, dass wäre halt richtig, was halt das Verständnis von Recordable ist, weil, ja, Stand jetzt nicht zufriedenstellend, sagen wir mal so, oder eher eine Ausweitung der Berichtspflichten. Genau, zum Living Wage Konzept, also wenn man hier sieht, innerhalb der EU wird halt immer noch abgestellt für die Benchmark-Berechnung, also Wage Level Established to Collective Bargaining oder ein verpflichtender Minimum Wage nach EU-Recht. Soweit so gut. Outside der EU wird es dann schon problematischer. Also da wird dann erstmal the adequate minimum wages established for legislation or collective bargaining takes into account the ILO wage setting principles. Also hier wieder diese ELO-Wage Principles sollen berücksichtigt werden. And ELO Principles of Estimating a Living Wage. Dann werden die zwei Punkte zusammengetan. If Point A, 1 does not exist, also undertaking has a policy or target commitment to pay at least a living wage. Any living wage estimated produced by an institution mandated by the public authorities of the country where the workers are based. Or existing living wage estimates which take into account the ELO principles on estimating a living wage. Dann wurde hier drunter nochmal eine Klarstellung auf ein anderes ELO Minimum Wage Prinzip oder Fixing Convention halt gelöscht. Aber in der Gesamtschau halt festzustellen, diese ILO-Prinzipien sind nach wie vor drinnen enthalten und dieses Prinzip des Living Wages auch mit allen Implikationen. Wenn man sich mal anguckt, wieso, weshalb, warum, genau, ist halt erstmal festzustellen, dass es halt, Moment, das ist hier die falsche, mal kurz, sonst falsche, genau, was FRAG jetzt dazu sagt, genau, hier. Und da ist FRAG halt der Meinung, dass erstmals gab Anpassungen, die wohl die Transparenz erhöhen sollen. Nichtsdestotrotz wird auch gesagt, dass ein Großteil der Respondent offen disagreed with inclusion of such a manner. Okay, Respondents to prioritize living wage estimates in line with ELO principles for estimating a living wage or a statutory minimum wage. Dieses Living Wage Prinzip soll eher gestärkt werden, kam wohl aus der Konsultation raus. Und wenn man sieht, wer sich hier unten bei diesem Kreisdiagramm so von allen Respondents, wer da mit diesen Einführungen oder Änderungen dieser Adequate Wage Berichtsangabe einverstanden war, das waren so 30%, teilweise 34% einverstanden und 36% disagree. Und da hat halt FRAG gesagt, naja, so 2/3 der Leute sind halt zufrieden mit diesen Änderungen, deswegen bleibt das auch. Und aus den FRAG-Unterlagen, zumindest die mir jetzt bekannt sind, ist die Meinung, es wird drin belassen, das Living Wage und auch diese ILO-Prinzipien, das ist jetzt der Weg, wo man hingeht. Man geht noch, also im Detail soll es noch Änderungen geben, aber im Großen und Ganzen, das, was jetzt vorgeschlagen wurde in der Konsultation, wird höchstwahrscheinlich auch das bleiben, was nach Vorstellungsarbeitssekretariat auf der Europäischen Kommission dann gemeldet wird, einfach weil aus der, mit Argumentationen, dass halt in der Konsultation da zu 2/3 Zustimmung erfahren ist, was halt, ja, nicht unsere Meinung war, die wir in der Konsultation vertreten haben. Tja, nochmal bei Preparers, erstaunlicherweise, das deckt sich halt gar nicht mit dem, was uns zurückgemeldet wurde, auch in unseren Ad-Hoc-Austauschgruppen. Dass halt hier auch 2/3 der Ersteller von Berichten der Meinung waren, ja, das passt im Großen und Ganzen. Ja, erstmal grundsätzlich hierzu Anmerkungen, wohl wissend, dass halt unsere Diskussionen zu den Konsultationsentwürfen ja, sind anscheinend immer noch aus, oder unsere Meinung ist immer noch einschlägig, beziehungsweise unsere Anmerkungen wurden nicht übernommen. Deswegen zählen wahrscheinlich unsere Argumente nach wie vor und sollten nach wie vor an etwa gemeldet werden. Aber gab es nochmal, gerade im Hinblick, dass anscheinend Ersteller da auch weniger Probleme hat, was sich nicht mit unserer Meinung deckt, also auch von Tanja hier gesprochen oder die anderen Ersteller, die teilnehmen. Wie wird das hier gesehen? Oder Nicolette, ja.
Schwierig. Also wir haben oft einfach hier auch jetzt einen Prüfungsschwerpunkt gelegt und so weiter, wenn das jemand berichtet. Also wir haben da schon auch Schwierigkeiten in der Erhebung der Informationen. Also zumindest bei einem größeren Teil der Mandanten.
Also wir haben genau bei der Erhebung der Informationen haben wir ganz oft gespielt bekommen. Es gibt halt Dienstleister am Markt, auf die verlässt man sich. Das verteuert aber dann natürlich oder erhöht den Aufwand für die Erhebung der Daten. Ja. Und deswegen wäre so eine eigentlich Liste, offizielle Liste von FRAG oder der EU oder von mir aus ILO, was ja anscheinend im Gespräch ist, äußerst sinnvoll. Aber also da gab es jetzt Gespräche mit ILO, inwieweit das dann wirklich umgesetzt wird, bleibt jetzt mal offen. Kathi?
Ja, ich frage mich ein bisschen wegen der Red Flag, die wir jetzt eben auch noch an EFRAG melden. Ja. Ist das jetzt etwas, wo der Fachausschuss sagen würde, das soll in der Version bleiben, die wir in den ESRS sozusagen in der bisherigen Version haben? Also, dass nicht auf das Living Wage Principle abgestellt wird und die ILO Wage Principles rausgenommen werden. Ist das, was wir vertreten? Wollte ich nur noch mal sozusagen zusammenfassend fragen.
das so schlimm.
Also da würde ich zumindest sehr drum bitten. Ja. Wir haben es damals im Set 1, hatten wir die gleiche Diskussion auch schon und haben auf die Machbarkeitsprobleme von Living Wage hingewiesen und auch darauf hingewiesen, dass Living Wage durchaus, ich sag mal, politisch motiviert ist und nicht unbedingt alles ganz neutral ist, was von der ILO kommt. Deswegen war das im Set 1 rausdiskutiert und soll jetzt halt wieder rein. Das ist auf jeden Fall eine klare Verschärfung und da sollte man beim Standard Set 1 bleiben. Also da geht, das ist kein minor Thema, das ist ein major issue für die Firmen. Und das Preparer-Feedback kann ich mir eigentlich nur erklären, dass man einen sehr eigenwilligen Ansatz zur Interpretation von Partially Agree hatte, indem man da irgendwie so den Kernpunkt nicht getroffen hat.
Danke.
Der Martin Boltner, der Jan Toben.
Ja.
Marco?
Ja, möchte ich nochmal verstärken, was Herr Klaus sagt. Also mein Verständnis ist ja, dass es um Vereinfachung geht und das ist genau das Gegenteil.
Anja?
Ja, also vielleicht auch an der Stelle nochmal zum Thema übergeordnetes Ziel Vereinfachung. Martin, absolut bei dir und ich kann teilen, dass wir an einem Living Wage Konzept mehrere Jahre gearbeitet haben und dabei eben genau das festgestellt haben, wie unendlich schwer es ist, auf Länderebene, in Teilen auf Regionenebene, sich auf ein Living Wage zu einigen, festzulegen, so dass das ein unfassbarer zusätzlicher Aufwand werden wird. Und das ist mir nicht, also für mich nicht nachvollziehbar, wie man so ein wirklich nicht triviales Konzept, ich will gar nicht über die Sinnhaftigkeit diskutieren, ich rede nur vom Aufwand, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Wie gesagt, bei uns mehrere Jahre und wir sind weit entfernt von irgendeinem Ende. Aber unter dem Schlagwort Aufwandsreduktion nicht nachvollziehbar.
Würde man noch übergehen auf eine neue AR, wo ich vermute, dass das wieder eine Verschlimmerung ist, dann müssen wir auch nochmal versucht haben, wieder so ein bisschen Kompromiss auf dieses Feedback, was unter anderem von uns kam, wie aufwendig halt diese Datenerhebung ist. Also hier gibt es eine neue AR 22a, wo gesagt wird, naja, wenn Performing the Assessment of the Adequacy, also auf die Angemessenheit des Wages paid to employees and using a living wage estimate, then taking short apply the provisions of ESRS 1, Chapter 7, 2, adjustment measures and certainly outcome setting. This may include considering using a range of point estimates and disclosing such information. Ja, okay, also manchmal muss halt geschätzt werden, irgendwie auch die Dienstleister, die man sich ja, die wahrscheinlich in Anspruch genommen werden für diese Angabe, die werden ja auch gewisse Schätzungen nehmen und es gibt in ESRS 1 halt Vorgangsbeschätzungen. Und jetzt auch so ein bisschen an Kerstin, haben wir halt, würden wir gerne mit dem Fachausschuss hierzu eine Idee, die uns zugespielt wurde, diskutieren, ob das jetzt irgendwie so sinnvoll ist, dieser Vorschlag oder nicht. Ich würde mal kurz dazu einen kleinen Text einfach teilen, ohne das vorzulesen. Was halt irgendwie an dieser neuen AR wiederum eine Verschlimmbesserung sein sollte und ob die überhaupt hilft oder vielleicht nicht. Ich will mal kurz so ein paar Minuten Zeit geben, bevor ich nämlich was falsch wiedergebe. Dann gibt es da noch irgendwie eine PowerPoint-Folie dazu. Mal gucken, ob das vielleicht eine Erleichterung wäre, dieser Vorschlag, der nur dieses Problem, was hier gesehen wird, zu der AR oder halt nicht.
Tanja, dann
ich lasse mal alle noch weiterlesen. Genau, ich lasse mal alle noch weiterlesen und erzähle derweil noch ein bisschen was. Warum? Weil ich wirklich mittlerweile ein Problem damit habe, dass man das Thema, ja, es ist wahnsinnig komplex, Aber die gute Nachricht ist, und das ist jetzt eine mega Aufwandsreduktion, ihr dürft ja schätzen, das ist einfach eine falsche Auffassung, wie viel Aufwand qualifiziertes Schätzen mit sich bringt. Und im Fall von Living Wage ist es, also ich will nicht sagen, also es ist nicht genauso Gott sei Dank wie bei Anticipated Financial Effects, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man sich mit dem Konzept sorgsam und ernsthaft beschäftigt, stellt man fest, dass es wahnsinnig schwierig ist, hier eine einheitliche Definition zu finden. Wie ist denn so ein Living Wage überhaupt zu berechnen? Und da hilft einem die Ansage, Good News, du darfst ja schätzen, hilft einem in der Praxis überhaupt nicht weiter. Also das ist für mich eben der Punkt, und das zieht sich leider auch an vielen anderen Stellen durch, dass man grundsätzlich immer unterstellt, qualifiziertes Schätzen ist eine Aufwandsreduktion. Gerücht. Falsch.
Das hätte ich natürlich auch gesagt, ob wir dazu mal hinterfragt, ob dieser Verweis auf Schätzung zu hilfreich ist oder nicht.
Martin?
Ja, insofern, vielleicht kann Nicolette auch nochmal was zu sagen, weil was denn diese Schätzung in der Prüfung bedeutet. Also das heißt ja nicht als Unternehmen, dass man schätzt und dann, das ist die Annahme, die man macht und dann ist man fertig, sondern das hat ja noch erhebliche Folgen dann hinten für die Prüfung und die werden, glaube ich, hier gar nicht gesehen.
Ja gut, das ist ja spiegelbildlich zu dem Erstellungsprozess, ne? Beschäftigst du dich als Prüfer dann entsprechend, ja, sind die Annahmen richtig, ist es richtig abgeleitet etc. pp. Das heißt, natürlich ist die Prüfung einer Schätzung auch nicht unaufwendig. Ja, genauso wie die Erstellung der Schätzung auch. Also das ist eigentlich auch allgemein bekannt, dass der Prüfer jetzt nicht einfach nur so, ne, mal eben drüber schaut, sondern wirklich in die Details der Annahmen geht und oft auch dann eine Schätzung revidiert und sagt, nee, die Annahmen passen unseres Erachtens nicht oder die Berechnungslogik passt nicht oder so. Das heißt, wir hatten schon auch jetzt allgemein gar nicht mehr bezogen jetzt auf das Thema Adequate Wages, sondern insgesamt jetzt viele Schätzungen auch als Prüfer zurückgehen lassen und haben halt detailliertere, bessere Schätzungen verlangt. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Neues.
Ja, Nicolette, vielleicht an der Stelle ne, Zustimmung und Widerspruch. Du sagst, das ist allgemein bekannt. Ich habe da tatsächlich Zweifel, ob das allgemein bekannt ist, wie viel Aufwand hinter Schätzungen
steht.
Nein,
ich meine jetzt bei den Erstellern, die geprüft werden. Ja,
ja, genau.
Also allgemein das vielleicht, nicht allgemein in der Öffentlichkeit, ja, gut, ja. Aber sagen wir, wie heißt das immer so, der Verständige, der Betroffene weiß, ne, vielleicht
gut, absolut. Kann man das auch nochmal. Und deshalb stolper ich halt darüber, dass gerade in den Application Requirements eben sehr, sehr häufig diese Erlaubnis der Schätzung als ein ist ja gar nicht so schlimm. Wir meinen es ja gar nicht so mit so viel Aufwand. Wir meinen ja, du musst ja nur schätzen. Und das ist einfach ein ganz großes Missverständnis und es zieht sich an ganz vielen Stellen durch. Und vielleicht ist es was man nochmal übergeordnet anbringen könnte. Zu sagen, überall da, wo ihr glaubt, durch eine Erläuterung, dass qualifizierte Schätzungen erlaubt sind, eine Aufwandsreduktion zu gewähren, dem ist nicht so.
Tanja, vollkommen d'accord, dass diese Diskussion wichtig ist. Jetzt haben wir mehr, glaube ich, bei den S-Standards, und das ist ja ein Thema, sag mal so, wenn wir hier noch was bewegen wollen, dann muss das ja insoweit erstmal mindestens gerade hier auftauchen bei den Red Flags, mit einer vielleicht auch Idee, jetzt wie man es anders machen kann. Ich habe nur den Eindruck, insgesamt, wenn wir hier tatsächlich noch was bewirken wollten, und das habe ich jetzt so rausgehört, das ist ja wiederum eine Verkomplizierung der Regelungen, wie wir sie bisher gesehen haben, und eigentlich, wie gesagt, wieder genau das Gegenteil, was Gegenstand dieser Reform sein soll. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal noch einen Zweiseiter nochmal hinterher jagen, um einfach diese Awareness nochmal dafür zu kreieren. Ansonsten geht das, glaube ich, in diesem Prozess ein bisschen unter. Ne? Aber wir haben nicht viel Zeit.
Wir haben auch im Rahmen dieser Fachausschusssitzung, ich habe mit den S-Standards, oder wir haben mit den S-Standards angefangen und jetzt hier das relativ früh mit Adequate Wage kommt, zu dieser AR 2020A, machen wir im Sinne von Verschlimmbesserung. Man darf Schätzungen nutzen, soweit so gut. Jetzt wird hier gesagt, this may include considering using a range for point estimates. So, wir haben gerade ja gelesen über diese Anmerkung, die ich geteilt habe. Also, wenn man zum Beispiel zum Dienstleister geht und man fragt hier, wie sind denn eure Schätzungen, Berechnungen für Living Wages beispielsweise? Dann gibt es das wohl in zwei Formen. Einmal sagt so ein Dienstleister, gibt einem eine Range. Weiß ich, ein Living Wage ist irgendwas zwischen 100 und 200 Euro oder man kriegt ein Point Estimate vom Dienstleister. 150 Euro beispielsweise. Jetzt sagt diese AI, naja, bei Schätzungen, jetzt darf ich using a range for point estimates. Also nur bei point estimates, 150 Euro, darf ich auch eine Range nutzen. Zur Feststellung oder zur Benchmark-Berechnung. Und jetzt guckt man sich mal an, was bedeutet das denn? Sagen wir mal, ein Unternehmen hier zahlt ein low salary amongst the company's employees. Also dieser Punkt hier ist halt das niedrigste Gehalt, was ein Unternehmen zahlt. Es geht das Unternehmen zum Dienstleister und sagt, hier gibt uns mal irgendwie einen Wage Indicator, okay, dann ist hier eine Range vom Dienstleister angegeben. Und das Unternehmen sagt, ah ja, unser niedrigster Lohn liegt unter dieser Range irgendwie. Okay, jetzt haben wir hier, wenn der Dienstleister allerdings nicht eine Range vorgibt, sondern so ein Point, dann darf man ja nach der AA hier auf einmal gewisse Range noch nutzen. Zusätzlich nach dieser neuen AA. Also nochmal hier, this may include considering using a range for point estimates. Dann haben wir hier ein point estimate und dürfen noch eine Range nutzen. Mit dieser Range kann man auf einmal diesen Punkt sozusagen mit dieser Range hier hinter und sagt, naja, unser niedrigster Lohn liegt ja über dieser Schätzung, also passt das, wir zahlen Living Wage. Selber Lohn, anderes Ergebnis. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Sehen Sie diese Idee, die uns hier kommuniziert wurde, sehen Sie da auch die gleiche Gefahr nach dem Verständnis, wenn man sich diese AA so durchliest, also in seiner ganzen Schönheit? Weil dann würde ich sagen, ist das noch an einem konkreten Beispiel tatsächlich eine Verschlimmbesserung, die auch zu falschen Angaben führen kann.
Das wäre ja sogar noch Flexibilität im Sinne von, was nach dem Motto, man hat dann mehr Möglichkeiten, aber
ja, aber das
der Punkt bleibt doch letztendlich die Komplexität dieser ganzen Regelung.
Richtig, das ist ja,
und deshalb bin ich immer noch bei dem Punkt, ob man nicht jetzt hier nochmal Anführungszeichen dazwischen haut, im Sinne von nochmal das jetzt ganz pointiert, diesen Punkt hier anzusprechen. Das muss man auf zwei Seiten machen, damit das einer dann noch verstehen kann. Neben den Red Flags natürlich, Kathi.
Kathi? Ja, finde ich auch gut. Ich habe es auch, wir haben ja auch so eine Liste bekommen, was sozusagen die anderen nationalen Standards hätte noch haben, so an Red Flags. Und da ist auf jeden Fall das Thema auch drauf. Ich weiß jetzt nicht, Calculation Approach outside the EU ist das Thema, was hier nochmal als Red Flag angeführt wird. Wie genau der Vorschlag dort aussieht, weiß ich nicht. Aber ich wollte fragen, ob wir vielleicht aus der Sitzung heute sammeln können, was wirklich nochmal die ganz großen Themen sind. Ich habe es mir auch gleich mit aufgeschrieben. Und
aber wir können keine 10-seitigen Brief nochmal schreiben, sondern wenn wir Themen haben, das müssen wir sehr ausgewählt machen.
Ja.
Und das muss ganz klar sein von der, sag mal so, erstmal, dass es eine Komplizierung der Überlegungen ist, im Sinne von, was ja auch Klaus Hufschlag gesagt hat, jetzt diskutieren wir wieder Sachen aus Z1 und versuchen jetzt Sachen ja zu implementieren, die wir damals schon nicht haben wollten. Und jetzt kommt es aber so nochmal ganz, das halte ich mir für einen Punkt, wo man, das kann man ja auch politisch insoweit nicht verkaufen, im Sinne von, jetzt machen wir das jetzt nochmal verschönert und dann wird es noch komplexer. Und das ist genau das, was wir ja nicht haben wollen. Das ist eigentlich ein Beispiel dafür, was unbedingt noch geändert werden muss. Und wenn man jetzt sagt, moving the needle, mit welcher Art und Weise können wir es machen, dann muss es sehr pointiert sein. Ne? Kerstin.
Ja, Georg, finde ich gut, da nochmal einen Brief zu schreiben, aber ich frage mich, wie wirkungsvoll das ist oder ob wir nicht lieber so das vorgehen sollten.
Unser wirkungsvollstes Mittel, zwei Seiten, den großen Verteiler zu geben. Ne?
Gut, aber ich bin nicht die Einzige, die da eine Red Flag sieht, deshalb haben wir es ja heute auch nochmal mit reingenommen. Ich denke, da werden mehrere Red Flags kommen. Aber dass man von beiden Seiten vorgeht, also dass ich das als Red Flag für uns angebe, das war mein Punkt, ja, okay.
Ja, das auf jeden Fall. Das meine ich ja nicht, dass man das dann zweifelt, sondern dass es das Red Flag ist, ist mindestens nur, damit man sagt, okay, moving the needle in der Diskussion, dafür brauchen wir ja das immer so in dem fortgeschrittenen Stadium. Muss man ja, wenn, einen Punkt nochmal richtig aufspießen, im Sinne von, auf noch ein bisschen zu auf die Spitze zu treiben im Sinne von, das ist ja wieder mal, also das ist ein Punkt, wo es genau in die falsche Richtung geht, ne? Das kann man hier wirklich sehr gut demonstrieren dann, ne? Ja.
Aber was wäre denn die Meinung? Also Klaus, du sagtest ja bei Set 1 bleiben, wie ist denn da so, Tanja wäre, glaube ich, für wir streichen es ganz, wenn ich das richtig gehört habe. Also was wäre denn da das, was wir jetzt sehen oder gerne sehen wollten?
Also bei uns war das, ist das ganz klar der Verweis auf diese ganze Living Wage Thematik. Ja, Adequate Wage, das lässt sich noch durchaus halbwegs abbilden, weil man da im Wesentlichen auf Mindestlohnkriterien und Ähnliches zurückgreifen kann. Das funktioniert. Living Wage geht ja nochmal drüber hinaus, ist deutlich anspruchsvoller als Mindestlohn, weil man dann eigentlich jeweils die Diskussion aufmachen muss, ob der jeweilige landesspezifische Mindestlohn überhaupt eine Living Wage ist. Das wird halt sehr komplex. Und wenn man, so wie wir, in 200 Ländern unterwegs ist, da muss ich im Prinzip eine Abteilung für aufmachen, eine wissenschaftliche, um das in Erfahrung zu bringen.
Okay, aber das kriegen wir auch über die Zeit nicht gelöst. Klaus und Tanja, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ne? Tanja, ihr seid da schon länger dran. Also das ist jetzt nicht was, wo man sagen kann, das kriegt man in ein paar Jahren hin. Okay.
Nee, also in ein paar Jahren kriegt man wahrscheinlich mit entsprechend Aufwand und Investment kriegt man viel hin. Aber wie gesagt, ich sehe das, und deshalb habe ich eben nochmal gesagt, ne, ich will gar nicht über irgendwie die Sinnhaftigkeit vom Living Wage Konzept diskutieren. Ich diskutiere das jetzt wirklich auch rein unter einem übergeordneten Ziel der Aufwandsreduktion. Und dann kann ich eben nicht ganz nachvollziehen, warum man Dinge, die bei der Set-1-Diskussion mit Sicherheit unter der Prämisse Aufwand rausdiskutiert wurden, jetzt wieder reinnimmt. Also das ist auch so ein Punkt, da würde ich gar nicht großartig in eine fachlich-inhaltliche Diskussion gehen wollen. Das kann man noch nachschieben. Aber das primäre Argument ist, es ist ein Aufwandstreiber. Und davon wollten wir uns verabschieden.
Ja, Tanja, das war in Set 1. Also es ist ja mal ein Kompromiss, Klaus. Du weißt ja, wie die Diskussion und dann letztendlich auch das, was drinsteht oder nicht drinsteht, Tanja. Also es wäre schon gut, wenn wir einen Vorschlag machen könnten. Also wenn du jetzt sagst, auch langfristig ist es nicht möglich. Ich meine, hier kam ja der Vergleich zu AFE. Da ist es ja auch so, dass wir so ein Face-In machen und sagen, okay, man sollte sich vielleicht über die Zeit damit beschäftigen, aber das siehst du hier nicht, dass das möglich ist, wenn ich dich richtig verstehe. Also auch mit dem Research, den ihr da schon gemacht habt.
Wie gesagt, schwierig, langwierig, aufwendig. Und ich würde einfach wieder zurückgehen zum alten okay. Vorschlag.
Aber wir hatten ja schon mal was gehabt vorher, ne? Und das Ziel wurde ja hier verfehlt im Sinne von tatsächlich Aufwand zu reduzieren, sondern man hat einfach eine alte Diskussion wieder aufgemacht. Ja. Klaus.
Man macht ja auch schlicht und ergreifend eine juristische Front auf, weil ich da letztendlich pro Land eine Aussage als Unternehmen treffen muss. Ich muss für mich am Ende bestimmen, was ist hier das Living Wage, was extreme Diskussionen nach sich ziehen kann, bis hin zu Klagen von Leuten, die das Gefühl haben, wir hätten den Living Wage Indikator falsch bestimmt und sie müssten mehr Geld bekommen. Also da hängt auch ein enormes juristisches Risiko für die Firmen dran. Das muss man mal klar sagen. Und ja, einfach weil man sich da auf den Punkt committen muss, ja, ob man den jetzt geschätzt gewürfelt oder mit Dartpfeil geworfen hat, dieser Punkt ist bereits problematisch, das bestimmen zu müssen. Ja, wenn ich auf Mindestlöhne referenziere, da habe ich was, wo ich mich extern dran festhalten kann. Bei dem Living Wage ist das halt extrem problematisch.
Nati?
Ja, noch ganz kurz den Vorschlag machen zur Stellungnahme. Wenn es in Ländern gibt es ja manchmal gar keine Mindestlöhne, aber das ist wohl ein Konzept oder eine Lösung könnte sein, sich einfach mal in den Nachbarländern oder in der Region umzuschauen, wo es Mindestlöhne gibt, weil da wird wahrscheinlich ein ähnliches wirtschaftliche Gemengelage sein und dann diese Mindestlöhne dann zumindest heranzuziehen.
Ja.
Das war noch ein Vorschlag in unserer Stellungnahme, der uns kommuniziert wurde.
Also ich würde sagen, wir gehen da noch mal ein bisschen offensiver in die Diskussion rein, bevor wir uns verhaken da in den Details. Nati?
Ja, meine Frage wäre nur noch diese List oder sozusagen die extern von der EU vorgegebene Liste beispielsweise mit Living Wages für die Länder dieser Welt. Ist das etwas, was man noch mit aufnehmen kann? Oder Klaus, du sagtest es ja schon, die Ermittlung ist eben auch von anderen schwierig, ne? Und muss ja dann von den Unternehmen auch durchgängig akzeptiert werden und man hätte vielleicht selber eine andere Ermittlung vorgenommen. Aber ist das noch etwas, das haben wir auch ganz viel gehört, dass das hilfreich wäre, wenn es praktisch eine extern vorgegebene Liste gibt, jetzt vielleicht nicht unbedingt ILO, aber EU-Kommission beispielsweise selber? Fragezeichen.
Okay, wann sind wir denn in dieser Welt auch dann drin, ne? Also dann ist das dann wäre das dann eine Reparaturmöglichkeit. Ich denke mal so, um diese Nadel nochmal zu verschieben, im Sinne von nicht in allem Detail da schon rumzuwühlen und zu sagen, was haben wir unter Umständen noch in der Hinterhand als konstruktive Lösung. Ich denke, dass diese Awareness für diese Problematik, wie gesagt, im Moment so noch nicht da ist und dass das an sich, wie gesagt, von der Art und Weise, wie das jetzt neu geregelt werden soll, eigentlich kontraproduktiv ist, liegt ja wohl auf der Hand. Und das müssen wir soweit nochmal klar ansprechen. Wenn wir sagen, da gibt es Möglichkeiten, um das hinterher dass man da arbeitsfähig wird mit so einer Lösung und zu sagen, die Kommission könnte ja dann so eine Liste erstellen, wie gesagt, wäre ja schon der nächste, also sag mal so, dann der Schritt, wo man sagt, okay, wir kommen dann irgendwo noch auf eine Kompromisslinie drauf dann, ne?
So hatten wir unsere Stellungnahme auch aufgebaut, erstmal eine grundsätzliche Kritik, aber wenn die nicht ankommt, dann bitte im Detail diese und jene Verbesserung. Wohlgemerkt, diese 2-Jahres-Zeitraum, da wurden wir angehört oder unter anderem auch wir angehört. Aber ja, diese Liste wäre halt im Detail eine wirkliche Verbesserung, weil uns so gesagt, volkswirtschaftliches Wahnsinn, wenn jedes Unternehmen selber Daten erhebt, selber Daten berechnet, dabei besser so eine zentrale Anlaufstelle, um an die Daten zu kommen für den Benchmark-Berechnung. Weil das sind sonst wirklich Kosten für die Tausenden von Unternehmen.
Okay. Ja. Also das könnte man, wie gesagt, im Sinne von, das hinter Arbeits mal so gängig zu machen, in Anführungszeichen, könnte man das dann nochmal anführen. Ich denke nur insgesamt, dass man nochmal darauf hinweist, dass das hier in eine vollkommen andere Richtung geht, als es eigentlich jetzt vom Arbeitsauftrag her definiert worden war. Das muss man nicht nochmal, glaube ich, klar adressieren. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, für den speziellen Punkt, sondern mal so ein Zweiseiter mehr als gerechtfertigt. Ne?
Genau, also vor ganzen roten Flaggen, alles, was ich jetzt gesagt habe, waren Red Flags, die wir identifiziert hatten, die es nicht in unseren separaten Letter an EFRAG geschafft hatten, aber die in unserer Excel-Übersicht, beziehungsweise von EFRAG, halt als wichtige Punkte gefleckt wurden. Ja, und da lässt sich feststellen, als zweite rote Flagge oder Red Flag, Kathi, weiß ja nicht, wie lange ich Zeit noch habe, ist das zumindest der andere große Punkt, den ich noch gerne im Fachschluss kommunizieren würde. S1.5 und S1.7, diese Threshold for Disaggregation nach Ländern. Da gab es eine Art Änderung der Berechnungslogik, irgendwie jetzt die 10 größten Länder mit mehr als 50 Mitarbeitern und hier und dort. Also es gab unseres Erachtens, und das war auch so, es kam zu einer Ausweitung von Berichtspflichten, indem die Berechnungslogik von länderbezogenen Angaben zu diesen 2 Disclosure Requirements geändert wurde. Das haben wir ja kritisiert, haben gesagt, ja, lass doch die alte Berechnungslogik, wie sie derzeit geltendes Recht ist, da. Damit haben wir, also da wurden wir nicht gehört und diese neue Berechnungslogik ist nach wie vor enthalten in der V0, was indiskutabel zu einer Ausweitung von Berichtspflichten führt. EFRAG, jetzt zumindest in der Kommunikation, scheint da auch im Sinne zu sein, das beizubehalten, diese neue Berechnungslogik, auch wieder aus der Konsultation her, wo erstaunlicherweise, also das geht halt nicht mit dem einher, was wir in der Talkgruppe gehört haben oder im Fachausschuss, dass sowohl All Respondents als auch Preparers hier gesagt haben, ja, im Großen und Ganzen, nur in die Mehrheit, das passt schon. Ja, also gerade bei Preparers haben wir wieder eine große Ablehnung eigentlich erfahren, beziehungsweise mit denen, die wir gesprochen haben, dass jetzt hier eine Mehrheit von 60% voll oder zumindest teilweise agreed mit dieser neuen Berechnungslogik, was zu einer Ausweitung von Berichtspflichten führt, kann ich zumindest aus unserem Kontext nicht nachvollziehen. Aber ja, also unsere Anmerkungen wurden nicht gehört, damit bleiben unsere Konsultationsfeedback nach wie vor aktuell, dass wir diese neue Berechnungslogik ablehnen. Das wäre wahrscheinlich auch für so einen Brief an der Frage nochmal ein Thema, was man auch schnell argumentieren könnte, weil es halt nicht mit dem übergeordneten Auftrag der Europäischen Kommission einhergeht, dass es halt eigentlich zu einer Reduktion von Berichtspflichten führen soll.
Mhm. Adi. Ja, da würde mich aber in der Tat auch nochmal interessieren, wie die Auffassung von den Unternehmensvertretern ist. Es ist eine Ausweitung der Berichtspflicht und du hast recht, Marco, wie du es gesagt hast, mit gegen des Objectives der Simplification. Aber tatsächlich wurde das auch wirklich in den Tech-Diskussionen, weil dazu gab es diese Tech-Diskussionen, wo ich auch dabei war, wurde das jetzt nicht so als problematisch angesehen, auch von den anderen Preparern. Vielleicht können wir da das deswegen dazu nochmal hören. Danke.
Ja, müssen wir nochmal in die Runde fragen.
Die Frage ist jetzt Schweigen, Zustimmung oder Ablehnung. Zumal vielleicht ganz interessant, bevor man eine Antwort gibt, werden noch so ein paar Änderungen im Detail vorgeschlagen, die ja vielleicht ganz interessant wären, um dann doch nochmal zu einer Reduktion zumindest zu kommen, zum Beispiel höhere Mitarbeiterschwellen statt 10 Länder nur noch die Top 5 Länder. Oder Inclusive Cap Bonds, also man muss nicht mehr berichten, sobald 70-90% der eigenen Employees erfasst sind. Was nochmal Änderungen im Detail wären, Georg, nochmal nicht auf übergeordneter Ebene eine Kritik, aber wenn es weiterhin so bleibt, vielleicht im Detail eine Verbesserung.
Also ich bin noch nicht sicher, ob wir es aber unbedingt aufnehmen müssten, sagen wir so, wenn man sagt, was ist jetzt so ein richtiger Klopper? Hm. Weiß nicht, Klaus oder Tanja?
Naja, also mehr als 50 Mitarbeiter haben wir in ungefähr 180 Ländern. Wenn ich die 10 größten nur nehmen kann, ist das noch okay. Wenn ich alle machen müsste, wäre das übel. Auf jeden Fall ist es mehr Disclosure. Ist es jetzt wirklich viel mehr Aufwand? Nein, aber es ist erhöht den Prüfungsaufwand auf jeden Fall, weil ich natürlich einen deutlich erweiterten Breakdown zeigen muss. Nach der alten Regel kamen wir genau auf ein Land, in dem wir es zeigen mussten. Das war Deutschland, weil das einzige ist, was mehr als 10% hat. Nach der neuen Regelung sind es halt dann entsprechend mehr. Aber ist das jetzt unglaublich viel mehr Aufwand? Nein, es erhöht, wie gesagt, vor allem den Prüfungsaufwand, weil mehr gezeigt wird.
Tanja?
Ja, ähnliche Einschätzung hier. Es ist ein erhöhter Aufwand, wenn es um das Erstellen des Berichts als solches geht. Es ist aber kein zusätzlicher Erhebungsaufwand im Hintergrund. Und das trifft auch viele andere Themen zu. Ist es notwendig? Weiß ich nicht. Ist es eine Aufwandsreduktion, die man eigentlich anstreben soll, laut EU-Kommissionsauftrag? Nein.
Also ich würde sagen, Red Flag, aber kein also separat. Also diesen Brief würden wir das nicht umfassen, das Thema, Marco. Oder auch an Kathi natürlich gerichtet. Ja.
Für uns nochmal, sind diese Severe Human Incidents und diese Recordable Accidents, sind das Red Flags für so einen Brief? Weil sonst hätten wir ja in Anführungszeichen nur.
Es geht nicht, das muss pointiert sein. Ich muss aber nur mal sagen, das muss richtig sitzen. Zwei Seiten und dann muss es gut erklärt sein und richtig sitzen und sagen, da haben wir ein echtes Problem.
Und eventuell kann man auch da nochmal über Cluster nachdenken. Ja, wir haben Cluster Red Flags, die definitiv eine Aufwandserhöhung nach sich ziehen. Wir haben Red Flags, die im Widerspruch stehen, siehe Recordable Incidents zu EU-Gesetzgebung Level 1. Und vielleicht kann man nochmal über solche Schlagworte in einem Brief gehen, zu sagen, entspricht nicht dem Auftrag der Kommission, widerspricht europäischem Recht in diese Richtung. Und das dann eben mit den entsprechenden Beispielen untermauern.
Also, aber Tanja, ist das jetzt etwas, was wir wirklich jetzt so transportieren können? Also wie gesagt, bei dem Living Wage Das ist ja fast schon eine Einladung, und um da richtig, sag mal, so mal richtig drauf zu hauen, kann man das dem Politiker verständlich machen?
Ja, ich hatte die Hoffnung, wenn man über Kategorien geht, dass es dann einfacher verständlich ist.
Ja, ja.
Und dann mit Beispielen.
Also ich würde gerne, wenn pointierte auf ein Thema nochmal bezogen, richtig nochmal sagen, okay, das geht jetzt mal vollkommen falsch. Und da müssen wir nochmal nacharbeiten. Und wenn's zu technisch wirkt hinterher, dann wird's schwierig. Man kann mal sagen, das ist ein Red Flag, aber das ist, das ist Ausdruck dessen sein, dass man sagt, wir haben nochmal ein Thema, was man richtig, wo man mal richtig reingucken sollte, ne? Ja.
Denn unter Gesichtspunkt, sagen wir mal, der tiefroten Red Flags, das geht auch relativ schnell. Der letzte große Punkt bei den Social Standards, da brauche ich auch gar keine Folie für, wäre diese Frage S1, ist ja die Own Workforce. Da gibt es jetzt aber Employees und Non-Employees, was erstmal kontraintuitiv ist, aber okay, und zu diesen Non-Employees gibt es dann wiederum Contractors, die halt unter Own Workforce erstmal fallen. Wobei man anmerken muss, dass ganz viele von diesen Metrikenangaben, die gefordert werden, gehen auf Own Workforce bzw. Employees und nicht diese Non-Employees-Kategorie. Nichtsdestotrotz die Frage, das hat mir zumindest in unserer Stellungnahme nochmal auch negativ angemerkt, soll denn diese Kategorie von Contractors im S1 weiterhin vertreten sein und diese Kategorie Non-Employees, sollte die nicht sehr, sehr trennscharf, also wenn sie überhaupt noch drin bleibt, sollte sie nicht sehr trennscharf sein zum S2, Workers in the Value Chain. Wie wird es da gesehen? Ist das für Sie jetzt noch ein großes Thema, wenn Contractors weiter drin sind und diese Non-Employees-Kategorie, wohl wissen, dass die ganz, ganz überwiegende Anzahl der Metriken gar nicht auf Non-Employees abstellt? Oder sagen Sie, naja, das ist jetzt auch nicht gerade im Sinne einer Bürokratiereduzierung, aber da haben wir jetzt mit dem Living Wage ganz größere und stärkere Bauchschmerzen als mit Non-Employees und Contractors im konkreten Fall? Das wäre nämlich das letzte potenziell tiefrote Red Flag zum S1. Also Klaus Suchschlag und Tanja, genau.
Ja, ist eine tiefrote Red Flag, weil das Thema Non-Employee Workers und überhaupt sämtliche Abgrenzungen und ist jetzt etwas unter S1 verortet oder unter S2 verordnet. Also was uns das an Zeit und Energie gekostet hat, zu einem Verständnis zu kommen, zu einem einheitlichen Verständnis innerhalb der Firma, das haben wir immer noch nicht, geschweige denn zu verstehen, ob wir damit das treffen, was ja eigentlich gemeint ist. Also das ist, also der ganze Komplex Non-Employee Workers ist und bleibt ein, auch wenn es ein Phase-In ist, sehr großer Aufwandstreiber.
Ja, kann ich so unterstreichen.
Dann vielen Dank. Und dann würde ich sagen, das sind halt wirklich die großen Themen von den größeren Themen zum S1. S2, S3, S4 waren dieselben Problematiken zu Severe oder nicht Severe Human Rights Incidents, wobei da so eine neue AR fehlt. Interessanterweise, warum auch immer, aber da wurde halt Severe gestrichen, ohne diese neue AR einzuführen, wenn S1 eingeführt wurde. Aber das spiegelt ja das Thema auch vom S1 letztlich wieder. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, zum SNRK, ja?
Nee, genau, ich wollte nur sozusagen die überleiten.
Ja, dann gerne überleiten.
Danke, Marco. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung zu den S-Standards. Das ist sehr hilfreich nochmal gewesen. Und ich dachte mir, dass wir jetzt vielleicht dann einfach mit Thomas weitermachen, weil die anderen Themen aus ESS 1 und 2, die haben wir sehr viel schon diskutiert. Die stelle ich auch gern vor. Haben wir auch auf den Folien vorbereitet, aber ich dachte, dass wir da vielleicht dann jetzt nochmal mit Thomas mit den E-Standards weitermachen und in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht bis um 11 damit durch sind und dann hätten wir von 11 bis 12 noch für den ESS 1 bis 2. Was denkst du, Thomas?
Ja, können wir gerne machen. Überrascht mich jetzt gerade ein bisschen aus der Kalten, aber brauche einen Moment, um das, ich habe die Dateien zum Teil offen, also brauche einen kleinen Moment, dann kann ich das auch sofort einblenden. Grundsätzlich finde ich den Vorschlag gut, ja. So. Ich teile meinen Bildschirm und scrolle mal gleich zum ESS E1. Boah, da kann ich parallel schon mal ein paar Worte dazu sagen, was ich in den letzten Tagen dazu gemacht habe. Was jetzt zu sehen ist, ist die entsprechende Folie aus der Tischvorlage, die wir vorbereitet haben für heute. Das ist ein Auszug aus der Tabelle, die die Tech- und Board-Mitglieder einspielen bis Freitag in den Prozess bei EFRAG mit den Rückmeldungen zur V0. Ich habe mir die letzten Tage, also bis gestern, seit Montag angeschaut, was waren unsere Punkte, die wir zu den E-Standards in der Stellungnahme adressiert haben. Ne, wir haben ja auch eine sehr umfangreiche Excel-Datei dazu abgegeben und habe überprüft, wie sind diese Punkte, die wir adressiert haben, jetzt in der V0 umgesetzt und habe dabei die Red Flags priorisiert. Also die habe ich mir alle angesehen. Und von den anderen Punkten, die wir kritisch betrachtet haben, ja, vielleicht so 80-90%. Und von den Punkten insgesamt habe ich hier eine Auswahl jetzt für den Fachausschuss mal getroffen, weil die aus meiner Sicht die wichtigsten sind, alle, die hier gelb markiert sind. So, ich werde parallel auch immer wieder den Standard einblenden. Den sehen Sie jetzt gerade, wo es eben darum geht, was wir, wo man deutlich sieht, worum handelt es sich gerade. Das erste Thema ist etwas, was wir im Zusammenhang mit dem Transitionsplan angesprochen hatten. Den Angaben zum Transitionsplan sollen laut Standardentwurf auch kurz-, mittel- und langfristige Zahlenangaben zu den CAPEX oder OPEX beinhalten. Das hatten wir als Erweiterung des delegierten Rechtsaktes gefleckt und gesagt, das geht nicht, also weil das sozusagen eine zusätzlichen Aufwand bedeuten würde und haben das entsprechend auch dann hinterlegt. Und in dem aktuellen Standard von Null ist das auch nicht geändert worden. Ja, da stehen immer noch die Medium-Term CAPEX Enter OPEX Figures, Short- und Medium-Term CAPEX Enter OPEX Figures hier auf der linken Seite zu sehen ist. Und ich kann auch den Standard nochmal einblenden. Das ist die AR2C. Das ist dieser Punkt. Including Quantitative, Short- und Medium-Term CAPEX und so weiter und so fort. Vielleicht ein positives Beispiel genau an der Stelle. Wir hatten auch angesprochen die Erweiterung der Angaben über die finanzielle Hinterlegung des Transitionsplans. Da war im E1-Entwurf eine Vorgabe drin, die nicht nur wie im Delegated Act auf Investment and Funding abstellt, sondern auf Financial and Investment Planning. Und das sieht man hier in der 14a. Das ist tatsächlich auch geändert worden. Ja, also das Financial Investment Planning ist gestrichen und man hat sich hier wieder an dem Wortlaut aus dem Delegierten Rechtsakt orientiert, wo von Investments and Funding Supporting the Implementation die Rede ist. Also das vielleicht nochmal als positiven Punkt. So, ein weiterer positiver Punkt ist auch, dass man, jetzt verlassen wir den Transitionsplan, sondern gehen auf die Szenarioanalysen. Hier nochmal klar gemacht worden ist, das ist in der Tabelle nicht drin, das will ich den Fachausschuss aber gerne trotzdem sagen, dass man in der Textziffer 16 jetzt nochmal klargestellt hat, dass der Standard nicht verlangt, Szenarioanalysen tatsächlich auch anzuwenden. Ja, durch diese Redewendung oder durch diese Formulierung in der Textziffer 16 hier, ne, das ist, was da hinten im roten änderungsmarkierten Modus dargestellt, including the use of scenario analysis if the undertaking has used it. So, das heißt, also wird damit eigentlich mehr oder weniger deutlich klar, dass der Standard, insbesondere die Vorgaben zur Identifikation der klimabezogenen Risiken und Chancen nicht verlangt, dass bei der Abschätzung dieser Risiken auf Szenarioanalysen zurückzugreifen ist. Was aber dennoch ein Punkt ist, den ich gegenüber dem Fachausschuss gerne nochmal highlighten würde, ist, dass die AR5 immer noch sagt, at least one high emission climate scenario, also einmal was sozusagen die Transitionsrisiken, die physischen Risiken angeht, da haben wir nach wie vor diese beiden Vorgaben drin in der AR5 und AR6, dass die Analyse mindestens ein
Hochemissionsszenario berücksichtigen muss, wenn es um die physischen Risiken geht und wenn es um die Transitions, also Übergangsrisiken geht, dass hier die Analyse mindestens Szenario betrachten muss, welches auf das 1,5 Grad Ziel geht, beziehungsweise auf eine geringe Überschreitung des 1,5 Grad Ziels. Ich sehe das insofern problematisch, weil es einen Konsistenzbruch innerhalb des Standards bedeuten würde. Ne? Ich sage auf der einen Seite, ich muss es nicht tun, ja, und dann sage ich aber hier, ich muss es tun. Wir haben dazu in der Stellungnahme ja auch geschrieben, dass wir hier, wir haben tatsächlich auch einen Vorschlag gemacht, dass wir hier abstellen sollen auf Szenario based on scientific evidence, which reflects the climate risk properly, also sowas in der Richtung. Das haben wir auch formuliert. Ich kann das auch nochmal einblenden. Und das würde ich auch hier als Comment in der Zeile, wo AR5C und 6C steht, auch so anbringen. Dann mache ich an der Stelle kurz mal einen Cut und frage mal den Fachausschuss, ob ihr das genauso seht und auch unterstützen würdet. Sehe einen Daumen bei Nicolette, danke.
Dann ja auch.
Okay.
Auch ein Daumen.
Gut, Daumen auch bei Klaus. Gut, dann würde ich hier einen Haken dran machen, würde jetzt erstmal durch die weiteren gelben Punkte gehen beim E1. Und da haben wir auf der nächsten Folie einen, der betrifft das ist die Resilienzanalyse, ne? Also E1.3. Ich scroll mal im Standard hin, damit wir auch sehen, worum es tatsächlich geht. So, wir haben hierzu einmal in der Stellungnahme geschrieben, und das ist jetzt in der Tabelle nicht der Teil, den ich jetzt gern besprechen würde, aber ich würde trotzdem gern erwähnen, dass wir diese Angaben eigentlich lieber in ESRS2 zentralisiert sehen wollen. Wir haben darüber hinaus auch gesagt, dass das Thema Resilienzanalyse noch nicht fortgeschritten genug ist in der Praxis, um solche derartig detaillierten Spezifikationen oder Konkretisierungen vorzuschreiben. Das ist, wie man sieht, auch nicht passiert. Das andere Thema war aber ein Red Flag und deswegen gehe ich da jetzt mal hin und das betrifft die AR10C. So, und da war ursprünglich geschrieben, the effects of current and planned investments in climate mitigation, adaptation, transition opportunities und so weiter. Wir haben dazu gesagt, dass die Effekte dieser die Investitionen nicht sinnvoll ist, die so zu verlangen. Wir haben jetzt festgestellt oder wir sehen jetzt, dass Effekte durch Konsequenzen sozusagen ersetzt worden ist. Also warum haben wir überhaupt diese Kritik geübt? Weil wir gesagt haben, es ist erstmal überhaupt nicht klar, was mit diesen Effekten gemeint ist. Zweitens, und das ist eigentlich ein Punkt, der muss wahrscheinlich eher an erster Stelle stehen, dass wir so eine Vorgabe nicht in der im aktuellen delegierten Rechtsakt sehen. Also die Beschreibung der Effekte gegenwärtiger und geplanter Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassung ist unseres Erachtens keine Vorgabe gewesen, die wir im delegierten Rechtsakt haben. So, man hat das jetzt geändert, ne? Effekte wurde durch Konsequenz ersetzt. Die Frage ist das jetzt tatsächlich eine Erleichterung oder ist es nur ein anderes Wort für die Effekte, was dann im Endeffekt bedeutet, dass man diese Vorgabe eigentlich immer noch da drin hat, nur dass es eben durch ein anderes Wort ausgedrückt worden ist. Dazu würde ich gerne die Meinung des Fachausschusses hören. Wird durch den Austausch der Worte Effekt durch Konsequenz, wird damit das Problem ja vielleicht nicht gelöst, aber zumindest geringer? Ja. Seht also, ihr genauso?
Ja, wird nicht geringer. Also ich, was ist jetzt der Unterschied? Ich würde jetzt Konsequenzen sogar noch als weitreichender und unabgegrenzter irgendwie einschätzen, aber ohne zu wissen, was eigentlich wirklich verlangt wird. Also ich... Also ich meine, zu erwarten wäre ja, dass die Meinung ist, wenn sie das wirklich berücksichtigen, dass das jetzt Konsequenzen weniger oder einfacher zu berichten sind als Effekte. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Also Fragezeichen und deswegen ja. Keine Verbesserung. Und
okay. Danke, Nicolette. Klaus?
Ich hätte jetzt auch gesagt, dass Konsequenz ist einfach der falsche Begriff in der Thematik. Normalerweise wird immer von Effekten gesprochen.
Genau, also Effekte wäre eigentlich das, ich sag mal, semantisch bessere Wort, weil das ja auch üblich ist, von Effekten zu reden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir gegen diese Formulierung ja deswegen auch uns kritisch gestellt haben, weil aus der erstens nicht klar wird, was tatsächlich gemeint ist, welche Effekte gemeint sind. Und zweitens, weil wir der Ansicht waren, dass es so eine Vorgabe im delegierten Rechtsakt nicht gibt. Ja, also man müsste es richtigerweise, müsste es Effekte heißen, na, aber dann sozusagen, dann kommt wieder das andere Argument, naja, Moment, das sehen wir im delegierten Rechtsakt nicht und deswegen wollen wir das eigentlich nicht haben. Klaus, ich sehe noch eine Hand bei dir, ist das noch von eben? Okay,
ja.
Dann habe ich gerade gesehen, dass Tanja sich meldet.
Ja, das geht ja wieder in die Richtung dessen, was wir insgesamt diskutiert haben. Es geht um die ganze Passage. Es geht nicht zwingend um das eine Wort Effekte. Das Effekte durch Konsequenzen zu ersetzen, macht es noch schlimmer. Also bei mir gehen dann die Alarmglocken an, wenn mir jemand, der sich mit Prüfung auskennt, sagt, das wird dann noch dramatischer. Und von daher ist es wieder nicht die Ursache hier angegangen worden, sondern man hat versucht, ein Pflästerchen zu kleben und das Pflästerchen reißt die Wunde aber noch weiter auf.
Okay, reißt die Wunde weiter auf, weil Konsequenz sozusagen noch der...
Unabgegrenzter ist.
Genau, danke. Okay.
Mhm. Ja, und das ist wiederum auch ein Thema, was sich leider etwas durchzieht, nämlich genau dieser Punkt. Diese Entscheidungen oder scheinbaren Entscheidungen treffen zu müssen zwischen Not und Elend, Pest und Cholera. Und man kommt mit was noch Schlimmerem um die Ecke und dann sagen die Preparer, naja, okay, also bevor es jetzt noch schlimmer wird, dann nehmen wir halt das Schlimme, dann lassen wir halt das Schlimme. Und das ist einfach ungut.
Okay, danke Tanja. Kati, hast du die Hand auch oben?
Ja, ich wollte nochmal nachfragen, das ist aber etwas, was wir bisher nicht so haben als Angabepflicht. Ja, das habe ich richtig verstanden. Das war nur für Verständnisfrage.
Das habe ich so in der Erinnerung, dass wir es nicht haben. Ich kann es auch nochmal prüfen, aber wir haben es in der Stellungnahme als Red Flag deswegen gekennzeichnet, weil wir es im delegierten Rechtsakt nicht finden konnten.
Okay, danke.
Gut. Dann würde ich zum nächsten Punkt gehen. Ich sehe keine weitere Hand. Okay, und das betrifft dann den 1.5. Und zwar die Textziffer 24c. Das ist ein Punkt, den wir, also hier geht es wieder um die Quantifizierung kurzfristiger, mittelfristiger CAPEX bzw. OPEX-Zahlen und erwarteter langfristiger CAPEX bzw. OPEX-Zahlen, nur nicht im Kontext des Transition Plans, sondern im Kontext der Angabe über Actions, Resources in relation to climate change, also Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Das hatten wir zumindest so gefleckt, dass wir gesagt haben, das scheint uns so zu sein, als ob auch das hier an der Stelle eine Erweiterung des delegierten Rechtsaktes ist. Aus dem Grund auch als Kritik gekennzeichnet und gesagt, dass diese Erweiterung gestrichen werden sollte. Also diese Anforderung, quantifizierte Angaben über sowohl kurzfristige als auch mittel- und auch noch langfristige CapEx bzw. OPEX-Zahlen zu machen. Das ist, wie wir hier sehen, aber immer noch im Standard drin. Ja, man hat jetzt, was die E1.5 angeht, hat man den Titel noch ein bisschen geschärft. Man hat es nicht nur Climate Change, sondern hat hinter noch geschrieben, dass es Klimaschutz von Anpassung ist. Aber eben, wie gesagt, in der 24C ist diese Vorgabe immer noch enthalten. Deswegen habe ich das auch oder schlage ich auch vor, dass wir das in der Rückmeldung an EFRAG in der Tabelle entsprechend kennzeichnen. Ich blende die Tabelle nochmal ein. Hier ist sie, eine Seite weiter, E1.5 da. Oben ist ein Disagree eingefügt. Man hat vom Sekretariat her, vielleicht muss ich noch ein paar Worte mal zu der Tabelle sagen, die sämtlichen Textziffern eines Standards in einer Tabelle getan und die noch gekennzeichnet mit der Einschätzung, ob es sich bei einer Änderung um eine wesentliche oder substantive, also substanzielle Änderung handelt, ja oder nein. Und dann kann man sozusagen der Response dann eintragen, ist das jetzt ein Agreement oder ist es ein Disagreement, oder man kann auch sozusagen eine Mittelform eintragen. So, gut, kurze Frage an den Fachausschuss. Stimmt ihr zu, dass wir das auch nochmal gegenüber EFRAG highlighten? Jetzt sei es jetzt im Brief, ich glaube nicht im Brief, sondern das glaube ich eher etwas, was wir über die Gremien dann spielen, nehme ich an. Aber ich würde es auf jeden Fall darauf, ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen, und seht ihr das auch so?
Ja. Und wenn ich noch ergänzen darf.
Ja, gerne.
Das eine, beim Thema Mitigation spreche ich ja in der Regel von abgrenzbaren Projekten, wo ich konkrete Maßnahmen, Elektrifizierung der Flotte oder sowas oder Umstellung auf grünen Wasserstoff in der Stahlindustrie, was auch immer, das sind konkrete Maßnahmen, das ist relativ gut abgrenzbar. Bei Adaptation findet die Anpassung in der Regel schleichend statt. Da werden halt irgendwelche Baunormen erhöht, da wird zusätzlich eine Flutmauer irgendwo mit eingebaut, die der Planer dann vorsieht. Das sind teilweise nicht abgrenzbare Kosten, insbesondere da, wo es einfach darum geht, dass Neubauten oder Erweiterungsbauten irgendwelche Maßnahmen sowas mit berücksichtigen. Das kriegt man überhaupt nicht raus. Die meiste Adaptation findet im Zuge von sowieso angegangenen Bauprojekten statt und ist kein dediziertes Projekt. Ja, und das ist nicht abgrenzbar.
Ist das überwiegend, ich will das, also danke Klaus, ich habe mich das auch schon mal gefragt, inwieweit das geht, und du hast jetzt gerade ein Beispiel auch genannt, wo ich eher den Eindruck immer hatte, aber da mag ich falsch sein, dass man es hier klar abgrenzen kann, nämlich wenn ich aufgrund des steigenden Risikos von Überflutungen oder des steigenden Risikos von, also Überflutung aufgrund von Anstieg des Meeresspiegels oder Überflutung aufgrund der Zunahme extremer Wetterereignisse, wenn ich für so einen Aspekt jetzt eine Investition tätige, mit der beispielsweise eine bessere Wasserableitung sichergestellt wird, oder es wird tatsächlich auch, du hast gerade die Mauer erwähnt, die wie ein Damm sozusagen davor schützt, dass ein steigender Wasserspiegel auf das Grundstück fließt, wo die Fabrik steht. In so einem Fall könnte ich es abgrenzen. Ist das?
Ja, oder aber das falsch? Ist nur ein Bruchteil der relevanten Maßnahmen. Das ist okay. Nicht das, was wirklich die Kohlfett macht. Wenn ich irgendwo Adaptation im Bestand mache, ja, da wird hier und da mal eine Flutmauer gebaut. Auch das, wie gesagt, und Teil davon sind dedizierte Projekte, ja, wo ich sage, oh Mist, jetzt da mein Standort im Ahrtal, der braucht aber jetzt, da muss ich was dran machen, das geht so nicht mehr. An vielen anderen Sachen ist es schlicht und ergreifend, im Rahmen eines Renovierungsprojektes wird da ein erhöhter Standard mit berücksichtigt. Und das kriegst du gar nicht wirklich raus. Das kriegst du noch nicht mal kostenmäßig getrennt. Mhm.
Okay, und wenn man jetzt weitergeht und sagt,
und das ist halt jetzt bei der Standortauswahl nach vorne hin berücksichtigen, weil wir halt uns da immer die Münchner Rückdatenbank zu Rate ziehen, ob der Standard eventuell fluggefährdet ist und ich vielleicht einfach einen Standort gar nicht wähle und dafür den teureren Standort nehme, der dieses Risiko nicht hat, da sind das Mehrkosten der Adaptation, die sehe ich nicht. Die kriege ich nicht raus.
Und jetzt, wenn man sich jetzt wieder auf das Argument zurückzieht, was jetzt auch schon heute wieder auch sicherlich berechtigterweise auch kritisiert worden ist, dass man dann sagt, ja, dann mach halt eine Schätze und grenze es irgendwie ab, das hilft wahrscheinlich der Anwendungspraxis auch nicht.
Das Frage. Ist Würfeln.
Okay. Okay, danke Klaus. Wie sehen das denn die anderen Anwender hier in der Runde? Tanja hat die Hand, ja. Ich habe gesehen, dass du die Hand oben hattest.
Ja, dann habe ich sie heimtückisch wieder runtergenommen. Nein, alles gut. Also mir ging's auch nur darum.
Jetzt hören wir dich nicht mehr. Du bist offenbar irgendwie auf Mute gekommen.
Oh, sorry. Genau, mir ging es eben nur nochmal darum, auch hier argumentativ zu unterstützen, dass die Adaptation Measures wirklich schwer zu erfassen sind. Bei uns ist das Beispiel sowas wie, da wird eine Produktionsanlage gebaut, wird da jetzt eine Klimatisierung eingebaut, ja oder nein? Und solche Entscheidungen, das ist etwas, das geht vollkommen an uns vorbei. Also das werden wir niemals irgendwo mit einer Fleck, das machen wir jetzt, also da bauen wir jetzt eine Klimaanlage rein oder nachträglich wird da eine Klimaanlage installiert in irgendwelchen Bürogebäuden. Das wird niemals nie gefleckt, als das ist jetzt due to climate change adaptation. Also das läppert sich halt, ne? Und da sind wir wieder beim Thema, also mit einer qualifizierten Schätzung, also da freue ich mich dann schon wahnsinnig auf Diskussionen, in dem Fall nicht mit Nicolette, aber mit anderen Kolleginnen und Kollegen, wie ich das belegen soll. Ja.
Okay, ich verstehe. Jetzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir uns hier ja darüber unterhalten, was melden wir jetzt an EFRAG zurück, auf welchem Weg auch immer. Also einmal sagen vielleicht nochmal durch ein Schreiben mit so ein paar Punkten, aber ein andermal ganz sicher über die über unsere Gremien, sprich also SRB und auch SRTech. Ich frage mich jetzt gerade, wie man das argumentativ hier noch mit einbringen soll, weil das würde jetzt eine Abstufung bedeuten. Ne? Wir sagen auf der einen Seite diesen Breakdown von CapEx und OPEX, den lehnen wir deswegen ab, weil es eine Erweiterung des delegierten Rechtsakts darstellt. Und dann haben wir nochmal sozusagen eine qualifizierte Abstufung, indem wir jetzt sagen, naja, also für die Mitigation Measures mag das ja vielleicht noch gehen, aber für die Adaptation Measures geht es nicht. Und ich weiß nicht, ob man uns da nicht sozusagen das Argument gerade so ein bisschen kaputt machen, zu sagen, wir kritisieren diese Vorgabe generell aus 24c.
Erstmal noch eine Frage, ist dieses Climate Change Adaptation Action, ist das neu reingekommen? Also im Vergleich zum Delegated Act? Also scheinbar auch neu im Vergleich zum ED, ne?
Du meinst Climate Change Adaptation Actions, meinst du?
Genau. Also in der 23 ist es ja dann schon neu reingekommen.
Ja, das klingt für mich, also ich kann ja nicht genau sagen, wie der Wortlaut aus dem Delegated Act ist, aber die Actions und Resources, die waren schon nach meinem Verständnis immer bezogen auf beides. Ne? Also bei Climate Change vom Objective her, also der E1 ja immer beide Seiten betrachtet hat, nämlich die Mitigation und die Adaptation. Okay. Und ich verstehe diese Hinzunahme jetzt in 23 nur als eine ja mehr oder weniger notwendige Klarstellung, dass es hier übrigens immer noch um diese beiden geht. Also das okay. Würde ich jetzt nicht kritisch sehen.
Okay.
Gut, wir nehmen den Punkt nochmal mit, das, was zuletzt von Tanja und Klaus kam, also abgestufte Möglichkeit der Quantifizierung von Maßnahmen in Bezug auf Mitigation, da geht es eher. Adaptation, da geht es kaum. Müssen wir uns überlegen, wie wir das gegenüber der EFRAG-Geschäftsstelle dann in dieser Tabelle noch verbuchen. Ich meine, das einfach eintragen wäre das eine. Ne? Ich frage mich so ein bisschen, ob man, wenn man jetzt das abgestuft jetzt nochmal da reinschreibt, dann müssten wir uns die Frage jedenfalls gefallen lassen, naja, also wenn er jetzt sagt, es geht für Mitigation, dann könnte er nicht dagegen sein. Ja, vielleicht hat jemand noch zündende Idee, vielleicht bringen wir es auch nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte sozusagen erreichen, dass wir konsistent in unserer Argumentation gegenüber der EFRAG-Geschäftsstelle sind. Sieht jemand das Problem auch? Oder ich frage nochmal direkt euch beide, Klaus und Tanja, bitte entschuldigt, wenn ich euch da so vielleicht ein bisschen überfalle. Seht ihr das Problem auch, dass wir uns das Argument da vielleicht so ein bisschen, die Argumentation ein bisschen vielleicht auch, ich will nicht sagen kaputt machen, aber irgendwie einen Relativierungsaspekt reinbringen, den wir vielleicht nicht haben wollen.
Ja, und das, also auch hier, es geht wieder in die Richtung, es wurde noch schlimmer und jetzt sagen wir akzeptieren schon das Unschöne, was vorher da war, was wir generell kritisiert haben und sagen, jetzt wurde es noch schlimmer gemacht und das ist genau die Gefahr, was ich eben skizziert habe, dann akzeptieren wir einen nicht guten Ausgangszustand, weil es jetzt noch schlimmer gemacht wurde. Und da möchte ich tatsächlich nicht hin. Also da bin ich bei dir.
Okay. Das heißt, wir würden das jetzt nicht so offensiv nochmal spielen, diese Abstufung, diese abgestufte Möglichkeit der Quantifizierung bei Mitigation auf der einen und Adaptation auf der anderen Seite.
Ich müsste mal so einen Beipackzettel nochmal packen, für Kerstin und Kathi, wenn wir jetzt sagen, das nehmen wir dann nochmal mit, im Sinne von, wenn es weiter diskutiert wird, ne?
Genau, das habe ich jetzt auch so verstanden und mit notiert und das geht ja insbesondere dann auch in diese Richtung AR, ne, dass man da nochmal diesen Fokus, also diese AR for Para 23, dass man da auch nochmal diesen Fokus da irgendwie drauf packt. Genau, also hab ich noch mit notiert, danke.
Okay, ich habe es auch notiert. Dann würde ich jetzt mal weitergehen zum nächsten Punkt. Ich blende ihn erstmal kurz auf der Folie ein und das hat etwas mit dem Thema der Anticipated Financial Effects zu tun, die wir allerdings noch im größeren Rahmen besprechen, weil das ja Gegenstand der Vorgaben aus ESRS 2 ist. Was wir hier bei E1 uns im Zuge der Konsultation angeschaut haben, sind die Details der Vorgabe generell, was dort gefordert ist. Ne? Und klar, wir das nochmal vielleicht nochmal zu frame. Wir haben Option 1, Option 2 im ESRS 2 zur Kommentierung gegeben und wir haben dann in den ganzen Umweltstandards, wo die Anticipated Financial Effects im Delegated Act ja auch nochmal spezifiziert worden sind, haben wir diese Spezifikationen nicht mehr. Wir haben aber die Spezifikationen dessen, was unter Anticipated Financial Effects zu berichten ist, immer noch im E1 drin und die sind im Rahmen der Durchsicht des ED auch stark von uns kritisiert worden. Ist erstens sozusagen mit dem Argument versehen worden, dass in der E111 an der Stelle nicht dazu führt, dass die Übung leichter wird, sondern sie bleibt erstmal so, weil es zum Beispiel auf solche Themen geht wie Monetary Amount und Percentage of Assets. Dann hatten wir uns in der Diskussion überlegt, na gut, man kann vielleicht auch diese ganzen Details und Granularitäten in den Vorgaben in E111 auch stehen lassen, wenn man es gleich von vornherein als May formuliert und dann sagt, wenn ihr Anticipated Financial Effects zu Klimathemen angebt, ne, dann könntet ihr zum Beispiel, so als Hinweis, Angaben machen über den Anteil von Vermögenswerten, die zum Beispiel dem Risiko unterliegen, irgendwann mal Stranded Assets in naher Zukunft zu sein, oder eben andere Angaben zu machen, die dort entsprechend aufgeführt wurden. Das hätte dann eher so den Charakter als einer unverbindlichen Leitlinie darüber, was Anticipated Financial Effects sein kann. Das hatten wir seinerzeit diskutiert und wir hatten in der Stellungnahme auch gesagt, Wir wollen Option 2 Stellungnahme gemäß und diese ganzen Details in den Spezifikationen dessen, was zu den AFE anzugeben ist, das soll als May ausgestaltet werden. Die Frage ist dann, die es dann daran anknüpft natürlich, ist das dann noch Teil des Standards oder ist das Teil eines anderen Werkes? Ne? Also wir sind ja auch durchaus kritisch zur Existenz der Non-Mandatory Implementation Guidance. Wenn man jetzt gesagt hätte, gut, wir finden die NMIG gut, ne, dann hätte man überlegen können, ob man dann diese Sachen in die NMIG einfügt oder ob man das in die AR macht. Aber zumindest erstmal vom Grundsatzgedanken her war es so, dass wir uns so aufgestellt haben zu sagen, diese Details, die dort gefordert werden, sollten nicht gefordert werden, sondern sollten als Hinweis gegeben werden, was man im Zuge einer Berichterstattung über AFE dann sagen kann, wenn es um Klima geht. So, wenn wir jetzt uns das hier anschauen, habe ich allerdings das Gefühl, dass es noch ein bisschen detaillierter geworden ist. Also wenn man sich hier die Track Changes ansehen, ist zum Beispiel gleich oben in der 40a nochmal eingefügt worden over the short, medium and long term, was sozusagen ja nochmal ein weiteres Attribut und eine weitere Konkretisierung der Angabe bedeutet. Und wir sehen auch noch ein paar weitere Änderungen, die nach meinem Dafürhalten her eher nicht dafür sprechen, dass es gegenüber mal leichter geworden ist. Weil wir das als Red Flag auch in der Konsultation behandelt haben, würde ich auch sagen, dass wir das im Zuge der Rückmeldung an die EFRA-Geschäftsstelle als Red Flag in der Tabelle sagen. Ich blende die gerade nochmal kurz ein. Na, steht ja nochmal als Red Flag drüber geschrieben. So, und wenn ich jetzt nochmal auf den Standard zurückgehe, würde ich gern dann nochmal die Ansichten der Fachausschussmitglieder dazu hören. Wird das, was ich gerade vorgetragen habe, geteilt oder seht ihr das anders oder habt ihr noch zusätzliche Anmerkungen dazu?
Bei uns, ganz kurz, wir haben vermutlich noch zusätzliche Anmerkungen dazu, aber meine Kollegen, da brauchte ich auch nochmal etwas tiefer gehenden Experteninput.
Okay. Die nehmen wir dann auch gerne noch entgegen. Danke. Gut, dann wäre das sozusagen der eine Teil der Angaben zu E1 im Detail. Ich habe aber noch einen General Comment, den hatten wir auch in unserer Rückmeldung zur Konsultation gegeben. Der ist jetzt hier nicht gelb, ne? Aber das ist ein Thema, auf das würde ich trotzdem gern nochmal hingewiesen wissen, weil ich zumindest im E1, es mag sein, dass wir an E2 daran nochmal vorbeikommen und dass sich das dann vielleicht auch ein bisschen in Wohlgefallen auflöst, das Thema mit der Leasing Exemption. Wir hatten im Zuge der Kommentierung ja auch gesagt, dass die Leasing Exemption, wie sie in ESRS 1 steht, nicht widerspruchsfrei ist zu der Vorgabe im E1, wo steht, wenn du über Treibhausgasemissionen berichtest, dann berücksichtige das Greenhouse-Gas-Protokoll, weil es da sozusagen zu Widersprüchen kommt in Bezug auf die Definition, wann ist oder auch in Bezug auf die Frage, wann ist eine Emission Scope 1 oder Scope 3, weil es nämlich davon abhängt, ob beispielsweise beim Operate-Lease-Vertrag ein Leased Asset auf der Bilanz ist oder ob dort kein Asset auf der Bilanz ist. Ne? Wir kennen das nach IFRS, wenn wir einen IFRS-Abschluss sehen, dann haben wir ein Right-of-Use-Asset. Wenn wir aber in einem HGB-Abschluss sind, dann haben wir beim Operate Lease Agreement überhaupt gar kein Asset auf der Bilanz. Der Tenor unserer Stellung war dahingehend, man kann das ja so regeln, dass man hier eine klare Vorgabe macht. Dann muss man aber auch ganz deutlich auch sagen, weil es gibt auch noch andere Stellen, wo das der Fall ist, wo der Standard vom Corporate Standard Greenhouse Gas Protokoll abweicht, also wo ESRS vom Greenhouse Gas Protokoll abweichen, weil ansonsten nämlich die Vorgabe Consider the Greenhouse Gas Protokoll ins Leere läuft. Kathi.
Vielleicht ist es tatsächlich schon geklärt, weil der Vorschlag für ESRS 1 ist, bei der Leasing Exemption zu sagen, die Ausnahmeregelung, die dort gemacht wird, geht vor den Einzelregelungen in den Standards. Aha, das heißt, okay. Es zieht dann immer die Exemption Rule für Leased Assets und das müsste dann eigentlich diese Zwickmühle auflösen.
Ah, okay, gut. Dann kann dieser General Comment dann wahrscheinlich raus aus der Tabelle. Gut. Danke für die Klarstellung, Kati. Dann machen wir jetzt mal mit dem E1 Schluss und gehen auf die wichtigsten priorisierten Teile. Also das folgt so ein bisschen, ich habe schon gesagt, meiner eigenen Einschätzung, was hier ein Prio-Thema ist. Dann würde ich
Thomas, wir haben jetzt 10:25 und hätten jetzt mal so regulär um 10:30 eine Pause.
Ja.
Kriegst du das hin?
Ich versuche eine Punktlandung.
Okay, gut. Wollte ich kurz abklären. Danke.
Ich überspringe jetzt den E2, weil da waren keine bedeutenden Red Flags drin, die ich jetzt immer noch sehe, sondern gehe auf den E3. So, im E3 sehen wir in der, ich muss vielleicht mal das den Standard selbst nochmal aufmachen. Moment. Damit man das auch besser sieht. So, und da geht es um das Thema der Angaben zum Wasserverbrauch und so weiter, also die Water Metrics. Ist weiter hinten, nämlich hier. So, ich mache das gerade noch mal ein bisschen größer. So, war das tatsächlich das hier? Ja, es war an der Stelle, genau, 3.4. Textzipper 17. Wir hatten in Bezug auf Textzipper 17 angemerkt, dass es dort bestimmte Vorgaben jetzt im ED gibt, die wir im Delegate Act nicht sehen. Und das wurde deswegen auch als Red Flag gekennzeichnet. Deswegen ist es hier auch immer noch in der Tabelle jetzt drin. Und das betrifft hauptsächlich die Punkte C und D, nämlich die Water Withdrawals und Water Discharges. Denn diese beiden Datenpunkte waren oder sind, muss man ja sagen, ein Made-Datenpunkt im Delegierten Rechtsakt und sind jetzt keiner mehr. Ich meine, man muss natürlich eins dazu vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Die Tatsache, dass diese jetzt als Shell-Datenpunkt aufgeführt werden, hat auch einen Grund, und zwar den Grund, dass man die Wasserbilanz sozusagen vollständig auch darstellt. Und das geht nicht, wenn man tatsächlich Water Withdrawals und Water Discharges hat, also Wassereinleitungen beispielsweise, und die nicht darstellt. Ja, wenn man das sozusagen aufgrund der Tatsache, dass ich die May-Option ziehe, eben weglasse, dann habe ich im Bericht keine vollständige Wasserbilanz. Ja, nichtsdestotrotz haben wir seinerzeit, also das klingt, als wenn schon so lange her ist, aber das war ja erst im September, in der Stellungnahme geschrieben, das ist eine Erweiterung der Datenpunkte gegenüber dem Delegierten Rechtsakt und deswegen haben wir das als Red Flag gekennzeichnet. Und aufgrund dieser Tatsache würde ich das auch in der Tabelle gegenüber der EFRAG-Geschäftsstelle weiterhin auch so anmerken als Disagreement. Und jetzt bleibt mir noch 2 Minuten, um die Frage an euch zu richten, ob ihr das genauso weiter behandeln wollt oder ob ihr das vielleicht mittlerweile anders seht. Tanja.
Wir haben tatsächlich die Diskussion gehabt, weil wir unsere Wasserbilanz wieder vollständig darstellen wollten und dann eben dadurch plötzlich ein Datenpunkt in der ESRS-Berichterstattung auftauchte, der eben nicht verlangt ist. Und dann gab es eben entsprechend Diskussionen, ob es uns erlaubt ist, eben den Datenpunkt reinzunehmen, um die Wasserbilanz zu vervollständigen. Von daher bin ich an der Stelle jetzt sehr kleinlaut, beuge mich der Mehrheit, aber weise auf den Umstand hin, ohne den Datenpunkt keine vollständige Wasserbilanz. So.
Die Sache ist allerdings, und entschuldige, wenn ich dir da das, ich will ja ungern widersprechen, aber du darfst ja sozusagen, um die Relevanz und die Sinnhaftigkeit deines Berichtes zu erhöhen, darfst du ja auch eine Entity-Specific, ne, zum Beispiel darfst du ja machen. Ja. Also das würde das nicht behindern.
So war dann auch die Diskussion tatsächlich am Ende des Tages. Und jetzt nach den neuen, also wenn dann diese Klausel auch drin bliebe, zu sagen, ihr dürft da eben dann auch einen Datenpunkt zusätzlich aufnehmen, wenn er denn dem allgemeinen Stakeholder-Interesse dient, der nicht drin steht, dann bräuchten wir es hier nach wie vor nicht und würden es eben über die Entity-Specific oder eben über die andere neue Klausel dann entsprechend reinnehmen.
Und würdest du für den Standard jetzt sagen, nee, das sollte so bleiben wie im delegierten Rechtsakt? Oder würdest du sagen, wir erhöhen hier an der Stelle die Anzahl der verpflichtenden Datenpunkte, nämlich um 2?
All good. Also wir können bei der alten Position bleiben und wer dann die vollständige Wasserbilanz möchte, wird sie hinbekommen, aber eben mit anderen Argumenten.
Okay, danke Tanja. Kathi?
Ja, ich frage mich, ob wir dann wirklich etwas als Red Flag noch darstellen müssen, was eigentlich als ein sinnvoller Datenpunkt gesehen wird. Und also ich hätte jetzt, nach dem, was Tanja jetzt ausgeführt hat, da eine Präferenz, dass wir sagen, okay, an der Stelle ist es vielleicht ganz sinnvoll, dann das mit aufzunehmen. Aber Nicolette meldet sich noch.
Ja, also genau, wenn man die Diskussion jetzt so ein bisschen verfolgt, ne, wo kommt das her? Jetzt haben wir die Möglichkeit, quasi, also demnächst dann in dem neuen Standard, sagen wir mal, vollständig die Wasserbilanz zu zeigen, selbst wenn es so bliebe wie in der Vergangenheit, also wenn diese Anpassungen nicht vorgenommen werden würden. Trotzdem bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass es jetzt ein Red Flag bleiben muss. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man natürlich die Red Flags auch ein bisschen limitieren sollte am Ende, damit die dann wichtig sind, wirklich wichtig sind, auch ernst genommen werden. Ne? Also ich glaube, man kann es ansprechen, dass wir dann hier durch diesen Vorschlag die komplette Wasserbilanz zeigen, wieder eben nicht reduziert wird. Auf der anderen Seite verständlich, ne, vor dem Hintergrund des Zeigens der vollständigen Wasserbilanz, aber ich würde es anmerken, aber nicht als Red Flag kennzeichnen.
Okay, sind damit also auch die anderen einverstanden, das nicht mehr als Red Flag zu flaggen? Tanja nickt. Ansonsten schreit niemand laut Nein, dann würde ich das mal so festhalten. Und dann, tut mir leid, Georg, 2 Minuten hat es länger gedauert. Dann können wir jetzt in die Pause gehen.